ARD.
Sabine, von den Großereignissen der letzten Tage gut erholt?
Boah, ja, es war ja schon einiges los. Ich nehme an, du spielst da jetzt mal auf diverse Wahlen an, die wir erlebt haben.
Genau, die eine politische, die hat ja eine Extrarunde gebraucht im Bundestag. Und die andere, die da noch Anschluss war, die ging überraschend flott.
Ja, da war ja irgendwas mit Friedrich Merz, ich erinnere mich dunkel, und mit dem Papst. Ne?
Genau, der Papst, ein neuer Papst wurde gewählt. Das war schon eine ganz unterhaltsame Kombination in den Tagen. Ich hatte das Ergebnis der Papstwahl des Konklaves bei uns übers Radio verfolgt. Und das war so ein klein wenig durch die Live-Schalten, wie wenn die Royals-Experten auf dem Sofa beim ZDF sitzen.
Ja, fand ich auch. Da gab es dann natürlich gleich die Einordnung, wer der neue Papst ist, warum er seinen Namen ja wohl so gewählt hat und gleichzeitig halt auch irgendwie so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz platt, Vatikan-Gossip.
Ja, das war schon irgendwie unterhaltsam, muss ich sagen. Auch jetzt im Nachgang, also wenn man jetzt mal guckt, wie so die Berichterstattung weitergegangen ist, da gibt es dann internationale Artikel bei durchaus seriösen Medien wie CNN und BBC, dass der neue Papst dann doch tatsächlich bei seiner ersten Messe eine Apple Watch am Handgelenk getragen hat. Oder mein Highlight, das habe ich gestern entdeckt, großes deutsches Computerspielemagazin, das ich regelmäßig konsumiere, mit dem Online-Artikel "So zockt der Heilige Vater". Ich Wordle ja. Und Words with Friends laut seinem Bruder.
Okay, jetzt aber mal im Ernst, diese Papstwahl und alles rund um den Papst, das hat bei vielen Leuten und ja auch in den Medien schon alles für ein riesiges Interesse gesorgt. Und das ist dann jetzt mal Grund genug für uns, darüber in unserer heutigen Ausgabe von Medien Cross und Quer zu reden.
Genau, und zwar mit Christine Seuss, Journalistin und stellvertretende Leiterin der deutschen Redaktion von Radio Vatikan. Hallo Frau Seuss.
Hallo Frau Seuss. Hallo aus Rom, hallo.
Frau Seuss, vielleicht zum Einstieg, wie haben Sie denn den ganzen Rummel um das Konklave quasi direkt vor der Haustür erlebt?
Ja, nicht nur direkt vor der Haustür, sondern auch mittendrin. Also wir waren wirklich rund um die Uhr hier im Einsatz, kann man sagen. Und es war eine wahnsinnig spannende und aufregende Zeit, auch für uns. Wir wussten natürlich auch nicht, wer aus diesem Konklave dann letztlich aus unser neuer Chef herausgeht, weil es ist ja nicht nur das Oberhaupt der Katholiken, sondern auch unser ganz direkter Chef. Das wird natürlich auch für uns Auswirkungen haben auf unsere Arbeit. Und da waren wir also einerseits gehalten, darüber zu berichten, aber andererseits sind wir natürlich auch in erster Linie wirklich auch betroffen von dem, was passiert. Und das war eine wirklich sehr, sehr intensive Zeit.
Lassen Sie uns gleich nochmal auf Radio Vatikan und die Berichterstattung kommen. Aber zuerst mal vielleicht die Frage, die mich ganz brennend interessiert. Warum fasziniert denn der Vatikan die Medien im Generellen so, auch die Leute? Warum fasziniert der Papst und diese ganzen Abläufe rund um den Tod des Papstes? Was passiert dann? Wie geht das mit Konklave weiter? Haben Sie darauf eine Antwort?
Naja, also natürlich ist das für unsere heutige Zeit, scheint es wirklich völlig aus der Zeit gefallen. Ne? Es hat ja schon was Archaisches, wenn sich dann da 133 Männer in Rot in eine Kapelle einschließen, die von Michelangelo ausgemalt wurde im apostolischen Palast. Null Kommunikation dringt nach draußen, wenn nicht durch ein Blechrohr, was dann eben am Dach angebracht ist und wo mit weißem oder schwarzem, in der Regel dann ja erstmal schwarzem Rauch kommuniziert wird, was da drin passiert. Also es ist natürlich unglaublich geheimnisumwittert. Da ist man natürlich neugierig, was passiert da drin, ist klar. Aber man muss natürlich auch sehen, das ist ja nicht nur für die Öffentlichkeit interessant, sondern es ist ja auch interessant für die Katholiken auf der ganzen Welt. Ich meine, wir sind 1,4 Milliarden Katholiken und für die geht es da ja jetzt gerade um die Wahl ihres nächsten Oberhauptes. Also von daher ist natürlich dieses Interesse einfach ganz abgesehen davon sowieso schon sehr, sehr hoch.
Jetzt kann man ja schon fast sagen, so Veranstaltungen wie das Konklave oder generell auch Institutionen wie der Vatikan, die sind einmal Stoff für Hollywood auch und auch Teil der Popkultur, würde ich schon fast sagen. Hat das dazu beigetragen, dass dieses Mystische drumherum in so Sachen wie Roman von Dan Brown oder auch dem Buch Konklave dann tatsächlich behandelt wird, dass das quasi so diesen Geist weiterträgt, das, was Sie gerade angesprochen haben, dieses Archaische und etwas aus der Zeit gefallene, was gleichzeitig irgendwie diese mystische Faszination mit sich bringt?
Ja, ich denke schon, dass gut recherchierte Filme und Bücher, die dann teilweise natürlich aber auch mit gewissen Sensationselementen aufwarten, die jetzt vielleicht so nicht eins zu eins man ernst nehmen darf, aber dass sowas natürlich auch dazu beiträgt, dass das Interesse der Menschen, die sonst mit dem Vatikan jetzt an sich nicht so viel am Hut haben, da auch geschürt wird. Und es wurde ja auch kolportiert, dass sich einige Kardinäle, es war ja viele Kardinäle, die das erste Mal dieses Mal dabei waren bei einem Konklave, es wurde ja auch kolportiert, dass sie sich mit Filmen und Büchern aus diesem Genre dann so ein bisschen darauf vorbereitet haben.
Haben Sie das?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich weiß, dass einige Kardinäle auch Filme gesehen haben. Ob sie jetzt dabei was gelernt haben oder nur drüber gelacht haben, das weiß ich jetzt nicht.
Es ist ja auch so, dass wenn das Konklave dann beendet ist, der Papst gewählt ist, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Regel gilt, es wird auch im Nachgang nicht darüber gesprochen, was dort im Detail passiert ist. Daran ist die Welt und die Medien sind ja natürlich auch daran interessiert. Und Sabine und ich, wir kommen aus dem Bereich der politischen Berichterstattung. Das ist jetzt nicht ganz so hochgehängt, aber da gibt es auch Räume, aus denen es heißt, was darin passiert, wird nicht erzählt. Man findet doch jemanden, der was durchsticht. Wie ist es beim Konklave?
Ja, die Kardinäle sind gehalten, absolut nichts aus dem Konklave nach draußen zu tragen, denn das würde direkt die Exkommunikation nach sich ziehen. Also die schlimmste Strafe, die man sich ja letztlich vorstellen kann. Gleiches gilt auch für die Beteiligten, die einfach rund ums Konklave helfen müssen. Es sind ja nicht nur die Kardinäle, die da eingesperrt sind, sondern es sind ja auch die Leute, die für ihr Wohlergehen sorgen. Es sind die Leute, die sie begleiten von ihrem Wohnsitz, den sie während des Konklaves in der Casa Santa Marta haben, also im Vatikanischen Gästehaus, wo sie dann rüberlaufen oder mit einem Bus rübergefahren werden zur Sixtinischen Kapelle. Die Köche, die Menschen, die sich um die Zimmer kümmern. Also es sind ja viele Menschen daran beteiligt. Und auch die mussten einen Schwur der Geheimhaltung leisten. Und umso überraschender ist es natürlich, wie viele Spekulationen direkt, sobald der weiße Rauch dann aus dem Kamin kommt, wie viele Spekulationen dann ins Kraut schießen. Also dass jeder ganz genau mit jemandem gesprochen hat, der ihm bestätigt hat, wie viele Wahlgänge es dann am Ende waren oder wie die Mehrheitsverhältnisse waren und dies und jenes. Das ist natürlich auch wie im politischen Geschäft. Irgendwie versucht dann doch jeder vielleicht im Nachhinein so seine Blöcke einzuschlagen oder sein Narrativ zu steuern. Und wie viel jetzt da tatsächlich aus Kardinalsmund kommt, was eine schwerwiegende Strafe nach sich ziehen würde oder eben dann auf dem eigenen Narrativ gewachsen ist, das muss man dann eben auseinanderklamüsern. Man kann sagen, je länger das Konklave zurückliegt, je weiter man sich also von diesem Moment entfernt, desto mehr kristallisiert sich dann doch eine Variante heraus, die mehr oder weniger der Wirklichkeit entsprechen könnte.
Aber lassen Sie uns nochmal bei dem Vergleich mit der politischen Berichterstattung bleiben. Wenn es jetzt um die Wahl von Friedrich Merz als Bundeskanzler geht oder auch Ergebnisse der Bundestagswahl, da gibt's ja dann zum Beispiel für uns Journalisten auch immer Vorabinformationen, die mit einer Sperrfrist versehen sind. Wie ist das denn bei der Papstwahl? Wissen Sie tatsächlich den Namen des Papstes nicht, wenn weißer Rauch kommt? Oder gibt's da irgendwie, eine Pressemitteilung mit Sperrfrist?
Leider nicht. Also auch die wir ja in der Live-Übertragung waren oder also wir haben ja sämtliche Konklave-Sitzungen sozusagen mit einer Live-Übertragung hier bei uns begleitet, mit Blick auf den Schornstein, der in dem Moment dann natürlich auch nichts tat, und mit Blick auf die Menschen, die nach und nach eben auf dem Petersplatz zusammengeströmt sind, um zu gucken, was da so passiert, hatten wir das Vergnügen, da sozusagen gegen einen schweigenden Schornstein anzureden. Und in dem Moment, als der weiße Rauch kam, das ist natürlich erstmal ein wahnsinniger Effekt. Also ich in dem Moment saß ich vor dem Computer bei uns im Büro und hörte nur durch das offene Fenster einen riesen Aufschrei der Menschen. Mein Bildschirm war noch, der Schornstein hat sich noch nicht gerührt.
Es war noch Verzögerung.
Die Zeitverzögerung genau der Aufnahme. Und dann war schon klar, um Gottes Willen, jetzt ist wirklich was passiert. Ja, und dann kurz danach kam dann eben auch der weiße Rauch. Und also wir selber wussten auch nicht. Und das sind ja wirklich nur wenige, die das dann auch wirklich direkt mitbekommen. Und also wir mussten dann sozusagen wie alle anderen auch da sitzen mit unseren lateinischen Namenslisten und schauen, dass wir also möglichst schnell und fehlerfrei dann herauszukommen, wer der neue Papst ist. Und ja, ich denke, das ist uns dann auch ganz gut gelungen. Also Prévost hatten wir schon auf dem Schirm und mussten dann halt schauen, natürlich, dass wir so schnell wie möglich dann auch belastbare Informationen zu ihm zur Verfügung stellen.
Es klang vorhin schon so ein bisschen an, was sich auch für Sie in Ihrer Arbeit geändert hat. Es klang schon raus, Sie sind ja voll eingegliedert in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vatikans. Und Sie sagten eben schon, die Schlagzahl ist jetzt schon durch den neuen Papst relativ hoch. Und ich hatte in der Berichterstattung gehört, dass Papst Franziskus schon einen sehr presseaffinen Weg gegangen sei und dass der neue Papst Leo das so auch weiterführen will. Also was verändert sich denn jetzt gerade konkret durch den neuen Papst für Sie in der Berichterstattung?
Was sich jetzt natürlich geändert hat, ist erstens die Tatsache, dass auch wir ihn ja nur in Anführungszeichen momentan als Kardinal kannten. Also da kann man natürlich schon bestimmte Rückschlüsse darauf ziehen, wie er sein Pontifikat jetzt ausführen möchte. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass sich halt auch die Schlagzahl jetzt nochmal deutlich erhöht hat. Ich meine, es ging ja jetzt mit Papst Franziskus gegen Ende. Er war ja wirklich nicht mehr so gut beieinander. Er musste viele Reisen absagen. Grundsätzlich lief es jetzt in letzter Zeit einfach ein bisschen ruhiger natürlich. Und das hat sich jetzt mit einem Schlag geändert. Und ich meine, nachdem wir jetzt schon mit hängender Zunge sozusagen aus dem Konklave rauskommen, müssen wir jetzt eben uns aufstellen, um zu schauen, mit einem doch deutlich jüngeren und dynamischeren Papst Schritt zu halten, also die Ausflüge zu begleiten. Man kann nicht damit rechnen, dass er abends brav ins Bett geht, sondern man muss jetzt einfach auch damit rechnen, dass er vielleicht abends mal ausbüchst oder so. Ne?
Wohin denn?
Naja, seine Augustiner zu besuchen, das hat er jetzt am Sonntag auch schon gemacht. So kann er ja auch noch abends vielleicht mal rüberlaufen. Nicht laufen, das geht jetzt natürlich nicht mehr, aber man kann sich da einige Ziele vorstellen, die auch papstkonform wären, wo er dann einfach mal aus dem apostolischen Palast rauf könnte. Da werden wir jetzt sehr genau beobachten müssen, wie er plant, das zu handhaben und wie wir uns dann auch strukturell in der Redaktion darauf einstellen.
Jetzt komme ich wieder auf die Politiker, die haben ein Medienteam um sich drumherum, manchmal auch sogar noch einen Berater, der sagt, verhalten Sie sich so und so und benutzen Sie die und die Worte und nicht die. Und dann gibt es dann in der Regel morgens ein Pressebriefing, so und so sieht die Berichterstattung aus. Das klingt jetzt alles nicht so, als würde das mit dem Papst und Ihnen morgens regelmäßig so stattfinden. Also ist es, Sie warten drauf, was passiert, oder gibt es da tatsächlich irgendwie in der Form Pressebriefings, dass man sagt, okay, man spricht sich jetzt mal ab und ist vorab informiert, was losgeht, abgesehen von Reisen, die natürlich geplant sind?
Sagen wir mal so, es war jetzt nicht unbedingt Usus, dass wir als Medienapparat des Papstes in seine Termine und Gedanken direkt einbezogen waren. Hm. Aber auch hier, wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie sich das ändert. Also wir haben hier einen Papst, der schon ja durchaus Erfahrung hat, auch in der Leitung zum Beispiel seines Ordens, der über die Bedeutung der Medienarbeit sehr wohl sich im Klaren ist. Und wir übertragen ja auch live, wenn er die Mittagsgebete am Petersplatz hält. Und da gibt es in der Regel eine vorbereitete Katechese, aber zum Beispiel diese Appelle, die am Ende kommen, die hatten wir nicht vorher unter Papst Franziskus. Also das heißt, wir müssen nicht nur Journalisten sein, sondern auch Simultanübersetzer dann letztlich, wenn wir da in der Box sitzen. Schauen wir mal, ob sich daran auch was ändert, weil das würde es natürlich auch einfacher machen im Live-Kommentar, wenn man einfach weiß, worum es dann gehen wird und vielleicht sogar die Ansprache schon ausformuliert dann vorliegen hatte. Also genauso gucken jetzt natürlich auch die Journalisten von draußen, die andere Zugangswege haben, darauf, wie sie in Zukunft mit Informationen gefüttert werden.
Sie sagen gerade die Journalisten von draußen und haben eben ja auch gesagt, der neue Papst ist jetzt quasi auch ihr neuer Chef. Radio Vatikan war bis 2017 war der Sender ja eigenständig. Jetzt ist er in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Vatikan eingegliedert. Frau Seuss, hat das die Berichterstattung irgendwie verändert?
Ja, wir waren vorher mehr so ein Satellit am Vatikan, also bis dann die Medienreform kam. Und jetzt sind wir ein Dikasterium.
Können Sie kurz erklären, was ein Dikasterium ist?
Genau, das ist sowas wie ein Ministerium sozusagen. Also wir sind das Kommunikationsministerium des Vatikans und wir sind jetzt mittendrin im Vatikan sozusagen. Und das hat sich insofern schon geändert, dass wir jetzt einerseits die Informationen teilweise, muss ich sagen, schneller bekommen. Andererseits bewirkt es natürlich auch, dass das, was wir sagen oder schreiben, auch als offiziös oder offiziell wahrgenommen wird. Und da müssen wir natürlich schon nochmal ganz anders aufpassen. Wir berichten jetzt nicht mehr nur über eine Geschichte, sondern wir werden sozusagen wahrgenommen als diejenigen, wenn es bei denen steht, dann muss es irgendwie im entfernteren Sinn auch Vatikanhaltung sein. Und das ist natürlich eine Riesenverantwortung, die damit dazugekommen ist. Zum Beispiel, wenn wir schreiben über Verfolgungen von Christen in einem bestimmten Land, dann könnte es in diesem Land so wahrgenommen werden, als würde der Vatikan über Verfolgungen sprechen. Also der Vatikan, nicht Radio Vatikan. Und dann kann das natürlich außenpolitisch oder diplomatisch auch ganz schnell zu Verwerfungen kommen und wir können mit einem Federstreich hier bei uns in der Redaktion sehr diffizile diplomatische Netzwerke, die da gewoben werden, zunichte machen. Also da müssen wir schon aufpassen.
Dann würde mich jetzt noch so zum Ende hin interessieren, wenn wir schon gerade sind bei denen, die quasi innen drin mit dabei sind und die von außen kommen. Es bildet sich ja dann, wenn man so seine Ressorts absteckt oder seine Schwerpunkte hat, immer so eine Bubble. Und jetzt gerade bei diesem Thema, wenn Sie auch schon sagen, auch bei uns landen Sachen auf dem Tisch, wo wir die Hintergründe auch nicht alle bekommen. Wie sieht das da aus, so untereinander mit denjenigen, die in Rom sitzen und sich speziell journalistisch und für Medien mit dem Vatikan auseinandersetzen? Ist das eine homogene Gruppe?
Nein, das ist natürlich überhaupt keine homogene Gruppe. Also da gibt es natürlich auch Medien, die die eine Stoßrichtung haben, Medien, die eine völlig andere Stoßrichtung haben und entsprechend berichten dann auch die Journalisten auf eine völlig andere Art und Weise. Aber ich kann für uns mit deutschsprachigen Korrespondenten, sage ich jetzt mal, mit Fug und Recht sagen, dass wir in allerbestem Austausch stehen, dass wir einen sehr guten Kontakt haben, dass wir auch versuchen, und das sehen wir auch so ein bisschen als unsere Aufgabe, Informationen weiterzugeben oder in gewisser Weise einzuordnen, mit den Kollegen zu diskutieren. Das passiert täglich und das wird nicht nur bei uns im deutschsprachigen Programm so passieren. Wir haben ja hier bei Radio Vatikan 53 Sprachen, also das darf man ja nicht, muss man ja auch anerkennen. Es sind 53 Sprachen, wir sind hier eine Riesengruppe und Gemeinschaft und jede unserer Sprachredaktionen hat ihre Kontakte nach außen. Also wir sind da sehr gut vernetzt auch und also deswegen, die Bubble haben wir jetzt in dem Sinn natürlich auch nicht, weil wir auch ständig im Austausch stehen und natürlich auch reflektieren, wie die Medienarbeit des Vatikans, die ja auch mit uns passiert, außen wahrgenommen wird. Und das ist ständig eben auch im Gespräch mit den Kollegen ein Ringen darum, eine Balance zu finden, natürlich zwischen dem, was dann an institutioneller Kommunikation von uns erwartet wird, aber eben auch an Einordnung wir leisten wollen und müssen.